herzliches Willkommen zu Der gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. In dieser Folge stelle ich mal wieder eine Methode vor, die mit Bewegung zu tun hat und den Mensch dahinter, nämlich die Franklin-Methode und Verena Bunk. Verena ist ebenfalls Musikerin, sie spielt klassische Gitarre und hat durch eine eigene leidvolle Erfahrung hin zur Franklin-Methode gefunden. Eine Methode, die mich auch sehr anspricht, da sie viele Parallelen zur Spiraldynamik hat und trotzdem aus einer ganz anderen Richtung auf die Dinge blickt. Wir haben uns darüber unterhalten, was die Franklin-Methode ausmacht, wie sie ihr geholfen hat und warum es für uns alle, egal ob Musiker oder nicht, einfach super ist, wenn wir mehr über unseren Körper und unsere Anatomie verstehen und somit schließlich eigenverantwortlich für uns nutzen können. Ich wünsche euch jetzt also viel Spaß mit Verena Bunk und der Franklin-Methode. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich wie immer und ich habe ein richtig schönes Thema, eigentlich auch wie immer, und ich habe mir die Verena eingeladen zum Thema Franklin-Methode. Hallo Verena, grüß dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und die Franklin-Methode ein bisschen vielleicht bekannter machen darf. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so verbreitet, vielleicht wie Yoga oder so. Genau.
Ich bin... Okay, ja. Ich bin auch, du wolltest wahrscheinlich sagen, du bist gespannt. Ja, ich wollte jetzt nicht ins Wort reden. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Franklin-Methode noch nicht so bekannt ist. Ähnlich geht es mir da auch mit der Spiraldynamik. Wobei ich jetzt lustigerweise gesehen habe, bei mir zu Hause an unserem Dorfkasten, jedes Dorf hat ja so einen Veranstaltungskasten, hing jetzt so ein Aushang, dass jemand mit den Kurgästen Spiraldynamik macht. Das fand ich ganz toll, da habe ich mich richtig gefreut. Vielleicht ist es ja mit der Franklin-Methode jetzt bald genauso, dass du irgendwie die dir immer mehr begegnet und immer mehr sich dafür interessieren. Und dafür wollen wir heute auch ein bisschen sorgen mit der Folge. Also, erstmal wird mich natürlich interessieren, so deine Geschichte hin zur Franklin-Methode und vielleicht auch ja, der Weg davor, was so dein Leidensweg war. Ganz viele haben ja erstmal so einen kleinen Leidensweg hinter sich gebracht, ne?
Ja, sehr gerne. Also bei mir war es so, ich habe schon immer Gitarre gespielt in der Musikschule und da irgendwann, wenn man ein bestimmtes Level erreicht, steigt vielleicht auch die Spannung im Körper. So war es zumindest bei mir so, dass Druck von außen kam und der Druck hat sich irgendwie in meinem Körper wiedergespiegelt. Bei mir war es dann in Form von einer Sehnscheidenentzündung beidhändig, die auch wirklich nicht mehr wegging. Über Monate lang und mein Gitarrenlehrer hat damals halt gesagt, ja, musst du warten oder wird schon wieder besser werden. Es war ein bisschen seltsam, dass mir quasi niemand helfen konnte. Ich bin von Orthopäde zu Orthopäde und ich dachte schon, ich kann nie wieder richtig spielen. Es war damals so, ich war 16, 17 vielleicht und ich wusste aber eigentlich, also in mir drin wusste ich, es gibt einen Weg. Es muss einen Weg geben. Und dann war ich bei einem anderen Masseur, glaube ich, war das, der dann zu mir gesagt hat, doch, das wird wieder. Und das war der Erste, der an mich geglaubt hat und gesagt hat, das wird wieder. Du musst einfach diesen Muskel wieder auf Länge bringen. Der war so, innerhalb dieser Zeit dann so verkürzt. Ich kann auch heute den Arm nicht mehr komplett ausstrecken.
Okay, immer noch.
Ja. Also das war schon extrem, aber der hat mir dann gezeigt, was ich machen muss, dass es wieder besser wird. Und dann ging es so Schritt für Schritt, dann habe ich verstanden, woran es lag. Es lag eigentlich an meinem Nacken. Also mein Nacken war so zu, dass ich das eben wirklich nach unten gezogen hat. Und von da an war mir klar, ich brauche einen Ausgleich zum Gitarrespielen, zum vielen Sitzen, zu dieser einseitigen Belastung. und bin dann an die Berufsfachschule für Musik, habe dort dann angefangen mit zu tanzen bei den Sängern und verschiedene Sachen einfach ausprobiert im Studium und dann Feldenkreis und von Meditation und Pilates und Yoga. Ich habe alles mitgenommen, was es gab und wusste schon, ich muss noch ein zweites Standbein sozusagen. Also ich wollte das auch immer dazu nehmen zur Musik und habe dann aber noch nicht genau gewusst, was ich eigentlich machen will. Ich war so bei Feldenkreise ein bisschen hängen geblieben. Und nach dem Studium ist mir dann so, ich sag's immer so, vom Schicksal irgendwie über mehrere Wege die Franklin-Methode ja zugelaufen. Also mir hat dann mein jetziger Mann, ehemaliger Freund, mal erzählt, was bei ihnen an der Hochschule gibt es die Franklin-Methode und wie toll das war. Und dann ich, okay, kannst du mir mal eine Übung zeigen? Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich kann das dir nicht erklären. Wir haben uns da irgendwie so lang massiert können. Also es klang immer total schön, aber ihr konntet mir nichts zeigen. Eine andere Freundin hat erzählt, dass sie im Auslandsstudium auch Franklin-Methode an der Universität gehabt hat und es toll gewesen wäre. Und da war ich total neugierig. Und bei mir im Umkreis gab es einfach keine Lehrer, Lehrerinnen. Und dachte mir, okay, ich muss jetzt Kilometer weit in eine andere Stadt fahren, um das mal zu erleben. War auf der Internetseite von Franklin Methode Institut und da wurde gerade eine Ausbildung angeboten in Stuttgart, wo auch mein Freund, also jetziger Mann, gewohnt hat. Und dachte mir, ich komm, ich mache jetzt die Ausbildung. Das hört sich alles so toll an auf der Internetseite, das hat mich richtig abgeholt. Und da habe ich einfach gleich die Ausbildung gemacht, ohne jemals eine einzige Franklin-Stunde erlebt zu haben. Und ich muss sagen, das war genau das Richtige für mich. Ich konnte dann so Schritt für Schritt verstehen, wieso mein Körper eben zum Beispiel diese Sehnscheinentzündung entwickelt hat, wie ich sie wieder losbekomme und den Körper so richtig von innen her verstehen. Das hat wirklich mein ganzes Gitarrespielen auch verändert. Ja, und jetzt bin ich quasi dabei, die Franklin-Methode selber weiterzugeben, weil ich da total fasziniert bin von diesem Modell.
Okay, also das ist ja jetzt dann schon ein ziemlich langer Weg gewesen, den du da bestritten hast. Mich hätte jetzt noch interessiert, ein bisschen zu Sehnscheidentzündung. Ich kann es kaum aussprechen. Sehnscheidentzündung. Das ist irgendwie, finde ich, so ein Wort, wo ganz viele schnell mal mit um sich werfen. Kannst du da nochmal, vielleicht ist es ganz interessant, wenn du da nochmal ganz kurz drauf eingehst, was eigentlich eine Sehnscheidentzündung ist oder war in deinem Fall? Ja. Das würde mich jetzt auch interessieren.
Ja, also bei mir war es wirklich extrem. Ich konnte dann nicht mal mehr so eine Tasse hochheben oder ein Glas. Das ging gar nicht. Bei mir war es auf der Vorderseite des Unterarms, also rechts und links. Es war quasi eine Überlastung dieser Kette. Wie gesagt, es kam ja bei mir vom Nacken. Es war jetzt nicht quasi, eigentlich nicht nur dort unten. Ich wusste es halt in dem Moment nicht. Und von den Ärzten wurde mir Sehnscheidenentzündung gesagt. Vielleicht war es auch was anderes. Also es war wirklich schlimm. Ich konnte halt wirklich nichts hochheben. Bei mir wurden dann auch so Schienen an den Armen gemacht, dass ich es nicht mehr bewegen kann, das zum Stabilisieren,
Gott.
dass es sich quasi durch die Ruhehaltung dann wieder von selbst irgendwie runterfährt und reguliert.
Okay. Hat es geholfen, die Ruhehaltung?
Ja, dadurch, dass man es nicht mehr bewegt, wird es geschont und es tut nicht mehr weh. Und dann kann es irgendwie heilen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt weggeht dadurch. Ich habe halt dann selber recherchiert. Ich habe dann heiße Armbäder im Waschbecken gemacht, Arnika, immer warm gehalten. Meine Mama hat mir so Strümpfe gestrickt. Ich, auch im Sommer hatte ich so Strümpfe an. Und ich hatte dann auch so innerlich immer das Bedürfnis, immer diese Strümpfe anzuziehen, um das so warm zu halten, obwohl es vielleicht gar nicht wehgetan hat. Auch jetzt habe ich nachts immer noch das Gefühl, wenn der Ärmel vom Schlafanzug hochrutscht, es muss sofort wieder warm werden. Obwohl es irgendwie ist ja schon längst wieder weg, aber es ist noch
Ja,
so
es hat sich so
innerlich, ja,
eingebrannt,
voll.
ne? Ja. Ich sehe auch irgendwie vor meinem inneren Auge, das ist so ein typisches Bild, irgendwie Gitarristen, die solche Strümpfe an den Unterarmen anhaben. Das ist doch was oft vorkommt.
Naja, Moment, es gibt die Strümpfe auch, damit ich besser über die Gitarre gleiten kann, und
Ah,
nicht
okay.
festklebe. Aber da hat sie
Ah,
sich dann so
okay.
einen Seidenstrumpf an. Strumpfhose.
Verstehe,
Genau.
okay, dann ist das was ganz anderes. Wie alt warst du denn jetzt da nochmal genau, als das aufgetreten ist?
Oh, ich glaube, angefangen hat es, da war ich vielleicht so 16, vielleicht 15, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Es hat sich dann so durchgezogen. Es wurde immer schlimmer vor einer Prüfung. Ich war in einem musischen Gymnasium, da musste man dann
Ja.
auch so vorspielen und immer dort. Ich konnte eigentlich die letzten 2 Wochen davor nicht mehr üben, weil da war alles zu. Also es war mit Sicherheit auch
Okay.
stressbedingt.
Ja, klar, dann zieht man die
Ja.
Schultern so ein bisschen hoch, ne? Und dann kommt es vom Nacken.
Genau. Und
Okay.
dann hat sie es
Ja,
aber
total.
durchgezogen, ja? Bis ins Studium rein. Und da wurde mir dann auch gesagt, ja, du musst aufhören, Bratsche zu spielen. Es kommt vom Bratsche spielen. Ich habe damals auch noch Trompete gespielt und Klavier. Und jeder Instrumentallehrer hat gesagt, es liegt an dem anderen Instrument.
Ach Mann. Ach, das ist doch blöd. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber es ist doch, wenn doch jemand mit so vielen Talenten daherkommt, so viele Instrumente spielt und dann ist das einzige Totschlagargument, das liegt an der Bratsche oder an der Trompete. Herzlichen Glückwunsch. Also es ist schon manchmal sehr weit gefehlt mit der wirklichen tiefen Ahnung, habe ich das Gefühl manchmal. Von daher umso besser, dass es Menschen wie dich gibt, die da ein bisschen mehr Licht jetzt ins Dunkel bringen. Und mit der Franklin-Methode bist du dann, wie du schon sagst, ja echt voll vertrauensvoll ins kalte Wasser gesprungen. Hat es dann auch gleich funktioniert?
Ja.
Also du hast dann wahrscheinlich auch in der Ausbildung, wird man ja selbst auch behandelt, nehme ich an, oder? Also ihr habt auch an euch gegenseitig wahrscheinlich.
Also die Franklin-Methode ist eigentlich wie so eine große Toolbox, kannst du es dir vorstellen, Werkzeugkoffer mit verschiedenen Methoden, die da drin liegen und jeder kann für sich da was rausnehmen. Das heißt, ich behandle eigentlich nicht dich, sondern du behandelst dich selbst mit diesen verschiedenen Werkzeugen. Das finde ich so toll, es ist schülerzentriert. Ich würde dir nie sagen, du musst jetzt den Arm so und so hochheben, sondern ich sage dir vielleicht, spür mal rein in deine Knochen, wie geht der Knochenrhythmus, kannst du das wahrnehmen? Also sehr von dir aus quasi erfahren sozusagen. Man erfährt den Körper auf neue Art und Weise. Und bei mir war es so, der allererste Tag von dieser Ausbildung war echt krass. Also ich kenne meinen Körper eigentlich halt nur, wie er vorher war, ja, so auch mit Rückenschmerzen und unbeweglich, steif eher. Und dann war ich in der Ausbildung und der erste Bewegungseinheit war mit Bällen. Wir arbeiten mit Franklin-Bällen, also weichere Bälle. Und ich habe mich danach gefühlt, ohne Witz, wie als könnte ich irgendwie die ganze Welt umarmen. Ich war so total offen. Ich stand sehr präsent, einfach mit dem ganzen Körper im Raum. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt und dachte mir, wow, das war jetzt vielleicht eine Viertelstunde. Und ich fühle mich so gut wie noch nie in meinem Leben, also präsent in meinem Körper und so wach und aktiv lebendig. Wie kann ich das immer haben? Das war mein erster. Wie würde es sich anfühlen, wenn ich so auf der Bühne sein könnte, so Gitarre spielen könnte? Ja, das war für mich eben so ein Aha-Moment.
Dann jetzt fragen sich wahrscheinlich schon die meisten und ich auch, was ist die Franklin-Methode? Worum geht's da? Lass uns da jetzt mal reinhüpfen und ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen. Was gibt's zur Franklin-Methode?
Also die Franklin-Methode arbeitet mit Imagination, also der Vorstellung von inneren Bildern. Ich sage immer innere Bilder, wenn man sich das vorstellt. Aber eigentlich gibt es verschiedene Arten von Bildern. Es kann sein, ich stelle mir die Anatomie vor, also wirklich, wie sieht der Knochen aus? Und es ist alles dynamisch, also nicht so, okay, der Knochen sieht so aus. Es bringt uns ja nichts. Wir stellen uns vor, zum Beispiel, wie das Schulterblatt aussieht, wie es sich dann am Rücken entlang bewegt, um unsere Beweglichkeit zu verbessern. Wir können uns aber auch, weil Anatomie manchmal schwierig ist, sich vorzustellen, etwas Metaphorisches dann vorstellen. Zum Beispiel statt dem Schulterblatt kann ich mir ein Seifenstück vorstellen, das so über den Rücken gleitet. Dann stelle ich mir jetzt quasi die glatte Seite vom Schulterblatt vor. Okay, das ist die Seife und je mehr ihr könnt auch mal mitmachen, je mehr ich die Schulter bewege und mehr vorstelle, kommt mehr Seifenschaum, desto geschmeidiger wird es vielleicht schon. Und da kann man sich auch gerne einen Lieblingsduft vorstellen oder ja, eine Farbe. Also so, wie es für euch eben passt. Ja, und ich finde es so faszinierend, wenn ich mir was vorstelle, hat es meistens sofort einen Effekt auf meinen Körper, negativ und auch positiv. Das heißt, wir arbeiten da auch mit individuellen Bildern. Es kann ja sein, dass jemand sagt, boah, jetzt mit der Seife kann ich gar nichts anfangen. Okay, dann nimm was anderes. Nimm vielleicht etwas Öliges oder Massageöl, Wasser, Honig. Also was dich irgendwie da inspiriert, Geschmeidigkeit reinzukriegen. Es gibt dann verschiedene Arten von Bildern. Das wäre jetzt ein inneres Bild. Ich kann mir aber auch ein äußeres Bild vorstellen, dass vielleicht Wasser über meinen Rücken fließt. So, das ist außerhalb von meinem Körper. So, aber prinzipiell anatomische, metaphorische Bilder sind so, ja, der Kern der Franklin-Methode in Verbindung dann mit Bewegungen. Und mit Bällen und mit Bändern kann man das Ganze dann immer noch spielerisch erweitern. Aber Kern ist wirklich, dass man die Anatomie verkörpert. Also die Knochen, die Muskeln, die Organe, die man alle in uns so tragen, dass wir die erfahren über Selbstmassage und da, wo wir eben nicht hinkommen, über unseren Geist, über die Imagination. Und man spürt dann eben auch immer mehr diese Verbindung zum Körper. Dadurch, dass ich den wirklich anders wahrnehmen kann jetzt, ja, spüre ich dann, ob es mir auch gut tut, vielleicht in der Yoga-Übung oder im Pilates merke ich dann, tut mir die Übung gerade wirklich gut oder mache ich einfach nur das, weil das der so anleitet oder die?
Total spannend. Ich finde, was mich auch so angesprochen hat, eben diese Wahrnehmungsbilder. Und ich arbeite auch ganz viel mit so Wahrnehmungsbildern oder ich habe immer eine sehr bildhafte Sprache, wenn ich auch mit jemandem arbeite, ob jetzt mit Musikern oder anders. Und ich finde es so schön, wie das bei den meisten eigentlich klickt und ankommt und eigentlich erst darüber ankommt. Also es ist ganz selten, dass jemand nichts damit anfangen kann mit so einem Bild. Aber gibt es das trotzdem? Unterscheidet ihr dann, also wenn du jetzt auf jemanden triffst, der so gar nicht mit so Bildern arbeiten kann, wie gehst du dann daran?
Ja, das gibt's. Auch gar nicht so selten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr gut auf innere Bilder ansprechen, da auch sehr kreativ sind, da ihre inneren Bilder auch preisgeben und teilen wollen. Und bei manchen Erwachsenen, da schlagen die nicht an. Da sagen die, das kann ich mir nicht vorstellen oder spüre ich jetzt nicht. Dann sage ich, okay, kein Problem. Das ist ja nur ein Teil der Franklin-Methode. Wir arbeiten dann halt mit den Bällen so bis vielleicht irgendwie diese Propriozeption, Propriozeption aktivieren, also die Sinneszellen, jetzt ganz laienhaft ausgedrückt, zu aktivieren, dass man überhaupt erstmal wieder spürt. Und vielleicht funktionieren die Bilder bei dir erst, wenn du einen Monat geübt hast, wer weiß, vielleicht auch nie. Aber einfach offen sein dafür und probieren, vielleicht ist es auch total falsches Bild. Vielleicht funktioniert bei dir nicht die Bahnschranke, sondern die Fahne oder was weiß ich.
Ja, dann sucht man einfach ganz lang, bis man irgendwie einen Zugang zu der Person, zu dem Menschen dann findet, ne?
Genau, also ich werfe in meine Unterrichtsstunden immer viele Bilder rein und ich sage auch immer, das ist total individuell, ob es jetzt funktioniert, ob es nicht funktioniert oder ob man eben bei der Anatomie bleibt. Weil die Anatomie ist meistens Zahlen, Daten, Fakten, die bei Erwachsenen oft gut eben funktionieren.
Ja, so Beweismaterial auch, ne? dass der Verstand, der Kopf, diese Krönung unseres Hirns quasi da auch überzeugt wird. Es ist ja auch gut, dass wir den haben, diesen Verstand, aber er steht uns doch manchmal so ein bisschen im Weg und Kinder, wie du schon sagst, tun sich da wesentlich leichter. Was ich jetzt total lustig fand, wie du gesagt hast, mit der Propriozeption. Es ist ein schweres Wort. Ja. Propriozeption, genau, das wollte ich sagen. ich finde es so cool, weil ich beschäftige mich ja auch total viel mit dem Hirn. Und wenn wir uns berühren und allein aber auch, wenn wir uns vorstellen, das ist nämlich jetzt der Beweis, das Gehirn kann nicht unterscheiden, berühre ich mich wirklich oder ist es gerade Vorstellung. Damit tut sich unser Hirn ganz, ganz schwer. Und der Teil, der für die Berührung zuständig ist, der sitzt hinter dem Teil, vom Hinterkopf gesehen, oder eigentlich vor dem Teil, der für die Bewegung zuständig ist. Und wenn der Berührungsteil Informationen und Glukose bekommt, dann arbeitet auch der Bewegungsteil mehr, dann bekommt der gutes Futter und dann setzt der Bewegung frei. Und das ist so schön. Also wenn wir uns berühren, ja, ich habe es auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dann wird Oxytocin freigesetzt, ein gutes Hormon, dass wir uns wohlfühlen. Also das spielt ganz viel mit zusammen. Merkst du, in diese Franklin-Methode kann ich jetzt schon wieder 1000 Brücken reinschlagen von anderen Sichtweisen. Und das finde ich einfach so cool, wenn sich Dinge so verbinden lassen. Ja, und ich da einfach auch neues Zeug mitnehmen kann. Du hast jetzt gemeint, Franklin-Methode ist nicht nur diese inneren Bilder, ist auch Anatomie. Was ist es noch? Gibt es noch mehr andere Sachen?
Also ich bin ja auch Musikerin, deshalb setze ich auch Musik ein. Das heißt Bewegungsimprovisation. Ich lasse Musik laufen. Aber das ist jetzt sehr individuell. Ne? Jeder Franklin-Methode-Lehrerin macht das anders. Viele setzen Musik ein, nicht alle. Ich setze Musik ein, um die Bewegung wieder von innen heraus anzuregen. Und in der Choreografie. Ich würde zum Beispiel sagen, stell dir vor, deine Schlüsselbeine sind irgendwie Laserstrahlen oder Taschenlampen und du leuchtest den Raum aus. Dazu lasse ich Musik laufen, wir schauen einfach mal, was passiert. Oder Selbstgespräche, also positives oder negatives Selbstgespräch, dass man sich einfach mal im Experiment Wörter vorsagt, zum Beispiel über den Rücken. Wir könnten das mal als kleine Übung machen. Wir sagen uns jetzt einfach mal ein paar Wörter, die man so im Alltag hört. Du kannst auch was einwerfen. So, wenn ich dich jetzt frage, so wie geht's dir? Und du sagst, ja.
Ja, ach so, so eher so leidvoll. Ja.
Was man so hört, vielleicht im Alltag irgendwie.
Ach du, ich jetzt verstehe, was du meinst. Du möchtest so ein bisschen in die Symptome reingehen. Kopfschmerzen, Verspannung,
genau.
Ja, so der untere Rücken, Iliosakralgelenk, ganz oft so ein bisschen der Po, ne?
Ich habe so ein Hohlkreuz, irgendwie hat mir jemand gesagt, genau. Das ist schlecht.
Ja, oder ein Rundrücken. Ja.
Genau, das hört man noch oft im Alltag, wenn man jetzt so irgendwas vom Rücken hört. Zumindest geht es mir so. Und einfach mal zu spüren, was macht das mit mir, wenn ich das immer höre. Und jetzt mit Absicht das Gegenteil zu tun. Das macht man nämlich eigentlich nie. Zu sagen, was ist denn eigentlich gut in meinem Rücken? Was fühlt sich gut an? Auch wenn es vielleicht oben verspannt ist, gibt es vielleicht eine Stelle im Rücken. Ah ja, die ist eigentlich geschmeidig. So. Habe ich vielleicht eigentlich einen kraftvollen Rücken? So, auch wenn ich denke, der ist verspannt, aber vielleicht ist da doch ein bisschen Kraft drin. So, wie fühlt sich das an, wenn ich mir vorstelle, okay, meine Bandscheiben sind ganz mit Wasser gefüllt und prall. Na, was macht das? Bekomme ich vielleicht eine positivere Einstellung zu meinem Körper? Ja. Und ich finde es so wichtig, wenn wir jetzt quasi schon im Alltag mit so negativen Sachen belastet werden, dass wir es wenigstens ausgleichen, indem wir uns ein paar positive Sachen sagen. Weil wenn wir uns nie positive Sachen sagen würden, die negativen vielleicht immer überwiegen. Und wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, nur positive Sachen zu uns zu sagen, das ist klar. Aber vielleicht so wenigstens auf der Waage zu landen, wäre so eine kleine Inspiration.
Da kommt mir auch ganz viel, es geht ja wie so oft um die Aufmerksamkeit. Nehme ich es wahr? Kann ich mal... dann merkt man ja erst, was man für einen Selbstdialog auch mit sich führt. Ne? Dieses, boah, ich habe keinen tollen Rücken oder ich bin nicht kräftig oder ich bin nicht beweglich genug, wie das jetzt so mit dieser ganzen Yoga, mit diesem ganzen Yoga-Hype, wenn man dazu geballert wird mit allen möglichen Verrenkungen und Verschränkungen, dann denken eigentlich die meisten, der Otto-Normalverbraucher denkt von sich, nö, kann ich nicht, bin nicht gelenkig genug. Und dann kommt das Argument, ich kann kein Yoga machen, weil ich nicht gelenkig genug bin. Also, ne, das hat das jetzt so schön aufgezeigt, was du gerade gemacht hast, dass man merkt, womit man sich selber die ganze Zeit die Platte bespielt. Und dann ist es sau schwer, das umzudrehen erstmal, ne?
Ja,
den Mechanismus umzudrehen und zu sagen, aber ich habe doch eigentlich da an der Stelle, es ist total super, oder ich habe echt kräftige Oberschenkel. So, und die helfen mir jeden Tag aufzustehen und mich wieder hinzusetzen. Hätte ich die nicht, würde ich umfallen.
Genau.
Na, genau. Ja. Sehr gut.
Cool. Ein wichtiges Tool sozusagen ist auch noch die Konzentration, dass man eben das überhaupt wahrnehmen kann. Das mache ich meistens am Anfang der Stunde, es hört sich immer so leicht an, oder? Eine Minute lang nichts tun.
Oh ja. Yeah. Mhm.
Also man kann auch sagen, eine Minute lang wie so die innere Wetterlage beobachten. Mhm. Was ist eigentlich in mir drin? Ohne zu bewerten, ohne in gut oder falsch irgendwie einzuteilen. Einfach nur da zu sein. Und alles, was da ist, darf jetzt auch gefühlt werden. Um danach vielleicht das nochmal zu machen und zu spüren, okay, jetzt hat sich's verbessert. Oder ist gleich geblieben. Aber wenn ich davor nicht reingespürt habe, weiß ich ja gar nicht, ob sich's verbessert hat.
Ja, genau. Ja, wenn ich nicht einfach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme gemacht habe, ne? Und mal einen ehrlichen, ja, mit mir, mich mit mir beschäftige,
ja,
oder beschäftigt habe. Genau. Ja, das ist genau das allerselbe mit Emotionscoaching, wenn ich sage, werdet euch mal eurer Emotionen bewusst, die ihr überhaupt habt. Schreibt mal auf den Tag über, was habe ich denn für Emotionen gerade? Das wissen die wenigsten, was sie tagsüber oder so im Alltag für Emotionen spüren. Und das ist auch so, das ist allerselbe. Eine Minute Zeit nehmen, sich nicht bewegen und mal in sich reinspüren und klare Bestandsaufnahme machen. Was ist denn da? Was ist der Ist-Zustand?
Genau, ohne zu bewerten. Ne?
Einfach ohne zu bewerten.
Was ist da? Ja.
Genau, es ist, wie es ist. Jetzt momentan. Und wie, also ich habe schon das Gefühl, dass da auch ganz viel auf Emotionen und emotionale innere Wetterlage, hast du es genannt, das wird schon auch eingegangen mit der Franklin-Methode, oder?
Nee, ich habe nicht emotionale Wetterlage, es ist so einfach die innere Wetterlage. Ja, Emotionen sind immer mit dabei. Sobald ich Bilder einsetze, sind die ja meistens emotional verknüpft. Wenn du dir vorstellst, deine Schultern schmelzen wie ein Vanilleeis. Manche sagen, oh, Vanilleeis, lecker, das erinnert mich an... Oder das finde ich eklig.
Genau.
Aber oft ist auch so, dass gerade wenn wir im Beckenbereich arbeiten, da viel an Emotionen hochkommt. Ich bin da jetzt kein Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie da die Emotionen irgendwie abgespeichert werden. Aber das ist mir schon oft aufgefallen, dass so wirklich Emotionen dann hochkommen, obwohl ich das Wort Emotion überhaupt nicht benutzt habe. Dadurch, dass wir da eben reinspüren, gell, und das Gewebe lockern und bewegen.
Aha, okay. Und gibt es einen bestimmten Ansatz von der Franklin-Methode, damit dann weiterzuarbeiten? Oder bleibt ihr rein an der Bewegung und an der körperlichen Wahrnehmung? Oder werden die Emotionen dann da bewusst mit eingewoben?
Also es gibt von Eric Franklin selber da kein Konzept, meines Wissens nach, wie er damit umgeht. Er ist ja auch eher so der, ich sag jetzt mal, Theoretiker. Aber ja, viele setzen dann eben vielleicht bestimmte Tools mit ein.
Oder sehr auch, individuell.
Ja, sehr individuell.
Ja, ja, also ich glaube, das liegt auch dann wieder so ein bisschen, ähnlich wie bei der Alexander-Technik oder anderen so Techniken, das kommt sehr auf den Ausführenden oder auf die Ausführenden drauf an, ne? Was da alles zusammenkommt an Persönlichkeiten und Fähigkeiten und Schwerpunkten.
Genau.
Du hast ihn gerade erwähnt, den Eric Franklin heißt er? Eric.
Ja.
Was ist denn sein Hintergrund? Wo kommt der her? Wie kam der da drauf?
Er kommt aus dem Tanz, aus dem Ballett sogar. Und er hat die Methode ja auch Schritt für Schritt entwickelt. Das war jetzt ja auch nicht plötzlich da. Er hat auch zu kämpfen gehabt mit verschiedenen Ballettlehrern, die ihm immer alles Mögliche gesagt haben, wie dein Rücken muss gerade sein wie ein Stock, so ungefähr, so gerade wie die Wand, und das Becken unterziehen. Und irgendwie hat er wohl auch, also ist er an die körperlichen Grenzen gekommen. Er ist nicht der Beweglichste und hat dann so an, ich glaube, in New York an der Universität dann zum ersten Mal die sogenannte Idiokinese kennengelernt. Das ist quasi, dass man sich auch innere Bilder vorstellt, aber komplett im Liegen. Also vielleicht kann man sich es eher vorstellen wie so Art die Alexander-Liegetechnik. Ich liege auf dem Boden, stelle mir aber die ganze Zeit innere Bilder vor, die meinen Körpertonus verändern können. Und so hat es dann, glaube ich, bei ihm angefangen, dass er da mehr recherchiert hat und dann eben mehr auch auf die Anatomie eingegangen ist. In der Idiokinese ist nicht so wichtig, wie die Knochen liegen, sondern da ging es eben eher quasi allgemein drum, den Körper wieder auszurichten. Und in der Franklin-Methode ist aber jedes innere Bild oder fast jedes innere Bild, sagen wir so, auf der Anatomie aufgebaut.
Mhm. Das finde ich wichtig zu erwähnen. Also du bist im Endeffekt eine Anatomie, du gibst Anatomiewissen weiter über die Hintertür so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja.
Also ich gebe aber auch Anatomie direkt weiter, indem ich Knochenmodelle zeige, Knochenmodelle anfassen lasse und wir ja auch unsere Muskeln selbst massieren können und die Stränge, die Verläufe der Faszien entlang gehen können.
Mhm. Ja, finde ich total wichtig. Ist auch eins meiner Anliegen, den Menschen, Musikern, wie auch immer, Wissen über sich selbst zu vermitteln. Also das ist so krass, wir bewegen uns ja mit unserem Körper und haben so wenig Ahnung. Und dann ich wieder mit meinem Schwerpunkt Gehirn, noch viel schlimmer, noch viel krasser, nicht schlimmer. Da sitzt was zwischen unseren Ohren, was so komplex ist und was alles bestimmt. Und ja, 90% haben null Ahnung davon. Das finde ich einfach, also da liegt so viel Potenzial drin. Und dieses, was ist es deiner Meinung nach, wenn man dann mehr über seine Anatomie weiß, was verändert sich dann oder warum ist es so gut?
Es verändert sich ungefähr alles. Also zum ersten Mal hinterfragt man Dinge. Wenn man zum Beispiel weiß, wie der Knochenrhythmus im Becken läuft, ich will jetzt da nicht drauf eingehen, aber dann würde jetzt jemand im Pilates dir sagen, zieh das Steißbein nach vorne zum Beispiel. Und ich weiß aber, der anatomische Vorgang ist komplettes Gegenteil.
Mhm.
Okay, dann weiß ich, das, was die mir sagt, ist vielleicht nicht unbedingt so, wie der Körper das natürlicherweise machen würde. Und jetzt kann ich mich entscheiden, folge ich der Lehrperson, weil die hat ja auch eine Intention damit, sie möchte irgendwas, oder folge ich dem körpereigenen Empfindungen, zu sagen, ich mache das so, weil der Körper das auf natürliche Art und Weise schon so eingebaut hat und ich unterstütze ihn dabei.
Ja,
das heißt, verstehe. Auch beim Gehen, beim Laufen, wenn ich eine Tasse aus dem Schrank hole, kann ich den Körper unterstützen, indem ich mir innere Bilder vorstelle, die den Knochenrhythmen entsprechen. Knochenrhythmen sind quasi, dass die Knochen sich in einer bestimmten Art und Weise zueinander verhalten.
Aha.
In der Spiraldynamik ist es ja auch ähnlich, oder?
Dass sie in der Spiraldynamik sagen wir ganz viel in Achterbewegungen. Also wie du jetzt vom Beckenrhythmus gesprochen hast, das ist bei uns, weiß ich nicht, ob es bei euch auch so ist, das Becken bewegt sich in einer Achterbewegung beim Gehen. Also das quasi Standbein ist tiefer und dann, wenn das zum Spielbein wird, geht es nach vorne. Ich mache jetzt hier ganz viel mit meinen Händen, gerade für alle, die zuhören. Marina nickt ganz eifrig. Ne? Also dann gibt es so einen nach hinten laufenden Achter. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann übrigens auf meinem YouTube-Kanal sich da auch weiter über die Spiraldynamik informieren. Und bestimmt auch bei der Verena. Es würde mich jetzt nämlich interessieren, wie der Beckenrhythmus bei euch ist.
Ja, eigentlich genauso. Nur vielleicht genauso. Sehr, sehr detailliert, indem ich an den vorderen oberen Darmbeinstacheln spüre, wenn ich ganz langsam bewege, wie die Becken sich bewegen.
Es verfringt sich, genau.
Es verfringt sich, ja. Also ich gehe dann in Etappen. Also zuerst spüre ich nur in der einen Ebene, es geht nach vorne zurück. Dann lerne ich, okay, hinten gibt es auch das Kreuzbein, das mitgeht. Und dann gibt es quasi nicht nur das Vor- und Zurück, sondern auch zur Seite. Mhm. Okay, und dann wird es diese Achterbewegung.
Genau, also die Ebenen, das habt ihr dann wahrscheinlich auch, diese Sagittal-, Transversal- und Longitudinal-Ebene. Genau, das ist diese 3D-Ebenen. Man kann Bewegung und Körper quasi nicht nur eindimensional wahrnehmen. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem von vielen, dass ich mich früher auch eher eindimensional wahrgenommen hat. Und wenn man mal diese 3D aus diesen drei Schichten gerade runter, horizontal und von der Seite, dann hat man dann ganz anderes Gefühl für seinen Körper. Und wie du schon sagst, man kann, wenn man weiß, wie funktioniert das eigentlich, kann man eher für sich entscheiden, nehme ich das jetzt von einer anderen Person an oder lasse ich das für mich?
Ja.
Ja, und das passiert so oft, auch in Yogastunden, überall, es ist ja alles gut gemeint, um Himmels Willen, ich will auch nicht kritisieren, aber es ist einfach ganz viel Zeug unterwegs, was wir viel zu schnell, viel zu unreflektiert einkaufen von anderen und werden fast schon hypnotisiert und wir sind dann irgendwann in so einem Chaos und haben überhaupt kein Gefühl mehr für uns selber. Wie soll es auch anders sein? Und da, ich finde es so toll, dass die Franklin-Methode da auch so schön ansetzt und da irgendwie einen guten Leitfaden gibt. Dass der Mensch selbst sich selbst ermächtigen kann, am Ende sogar schon. Und ja, für sich selbst Verantwortung übernehmen kann.
Genau. Eigentlich möchte ich, dass jeder, der zu mir in Kurs kommt, nicht abhängig wird von mir, sondern danach rausgeht, sagt, oh, ich habe jetzt was fürs Leben gelernt, damit kann ich selber weitermachen. Oder ich komme nochmal zu dir zurück, weil ich noch mehr lernen möchte.
Mhm. Also ich habe so total das Gefühl, Verena, Kombination aus Franklin-Methode und Spiraldynamik wäre was richtig Cooles. Vielleicht sollten wir uns dann nochmal unterhalten.
Wieso nicht, ja?
Aber jetzt, weil du vorhin gesagt hast, ich würde dann noch gern etwas mehr drauf eingehen, weil ich es auch mehr verstehen will. Die Anatomie, also du sagst, ihr habt dann eine Ahnung von der Funktion, was die Muskeln machen, wie die Bewegung funktioniert. Also es ist wahrscheinlich sehr fundiert anatomisch auch in eurer Ausbildung, dass ihr da geschult seid.
Ja, und so gebe ich es auch in meinen Kursen weiter. Also ich zeige das Anatomiemodell, ich zeige Zeichnungen von Muskeln. Wir bilden mit unseren Händen Muskelmodelle. Das könnte jetzt so der, also ihr seht zwei Finger, die zwei Hände, die ineinander gleiten. Ein Muskelmodell, das sich, ich sage nicht verkürzt, sondern ineinander gleitet, wieder auseinander gleitet, könnte den Beckenboden darstellen. Zum Beispiel könnte ich beim Einatmen die Hände auseinander fließen lassen, mir vorstellen, der Beckenboden weitet sich. Beim Ausatmen die Hände wieder ineinander gleiten lassen, die Finger ineinander gleiten lassen. Beim Ausatmen Beckenboden, es geht wieder ineinander, die einzelnen Fasern sozusagen. Also so könnte man die Anatomie dann verkörpern, viel mit Handmodellen
auch. Okay. Hast du das Gefühl, dass es gut tun würde, wenn, also ich habe ja, das ist ja einer meiner Ansätze, dass ich ja Brücken schlagen möchte zwischen so den einzelnen Disziplinen und dann noch mehr für Austausch interdisziplinären Austausch, wie jetzt, wenn du sagst, die Pilates-Lehrerin sagt das irgendwie so und wäre aber schön, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit schaffen würde. Hast du auch das Gefühl, dass es mehr Austausch geben könnte zwischen unterschiedlichen Disziplinen oder Ansichten?
Ja, wir würden alles so voneinander lernen. Ja. Die Pilates-Lehrerin hat ja eine Intention. Die möchte ja etwas damit erreichen. Vielleicht gibt sie den falschen Hinweis. Vielleicht bräuchte sie quasi von der Spiraldynamik eine andere Idee, damit es auch anatomisch sinnvoller ist, damit man vielleicht nicht nur die Kraft in den Beckenboden kriegt, sondern gleichzeitig noch die Beweglichkeit.
Okay. Und du machst auch, hast du mir erzählt, du gibst quasi auch Kurse für Pädagogen, damit die diese Sprache der inneren Bilder auch in ihrem Unterricht mit anwenden können. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Genau. Also ich gebe auch Kurse für YogalehrerInnen, aber auch MusikpädagogInnen, Ergotherapeuten, also alle möglichen Berufsgruppen, die eben sich fortbilden möchten in diesem Bereich. Und ich finde, gerade bei Musik habe ich das Gefühl, die PädagogInnen lernen im Studium ja auch kaum was über einen eigenen Körper. Und ist ja dann logisch, wie kann ich es dann weitergeben, wenn ich es selber nicht gelernt habe? Ja. Man hört vielleicht im Unterricht nur sowas wie aufrechte Haltung, setze ich gerade hin und dann ist schon die Frage, ja, was ist denn das eigentlich?
Und dieses Fadending, ich weiß nicht, was du davon hältst, wenn immer einer sagt, so, stell dir den Faden am Scheitel vor und dich zieht da jemand hoch. Jein. Ich fand das immer ganz fürchterlich.
Genau, das ist ein anderes Bild.
Aber bei mir war das, bei mir hat es nicht geklappt. Ich habe dann immer eher so, ne, mein Kinn vor und so, das war kontraproduktiv.
Ich gebe dir mal ein inneres Bild, das mit dem Faden funktioniert. Wir können mal alle mitmachen. Der Faden geht unten quasi die ganze Wirbelsäule, vielleicht bis zum Richtung Steißbein oder Kreuzbein, je nachdem, wie du das jetzt fühlst oder denkst, über die Wirbelsäule nach oben zum Scheitel raus. Das ist unser Faden. Und auf dem Faden sind so lauter runde Steinchen aufgefädelt, vielleicht so verschieden große oder Perlenkette in verschiedenen Formen und verschiedenen Farben. Und wenn wir so ganz eingesunken da sitzen, so krumm, dann ist keine Spannung in dem Faden. Die Perlenkette hat sich ganz eingekringelt vielleicht. Und dann würden wir ganz, ganz sanft von unten am Kreuzbein und oben am Scheitel ganz sanft in beide Richtungen ziehen, bis diese Perlenkette sich wieder aufrichtet. Aber bis die Perlen noch so ein bisschen schaukeln dürfen. Wenn wir zu fest ziehen, dann spannt sich der Faden an. Es fühlt sich vielleicht festgehalten an. Wenn wir aber so die richtige Dosis finden, dann können die Perlen noch vielleicht im Wind schaukeln. Vielleicht ist es eine bessere Art und Weise, mit dem Faden Aufrichtung zu finden.
Ja, es hat sich jetzt mehr auf die Wirbelsäule im Körper konzentriert, ne? Und nicht auf den Bereich von meinem Scheitel aufwärts hoch zur Decke.
Ja, genau, stimmt.
Das war jetzt das, was ich auch, ein schöner Zufall, ich habe gestern Nacht, ein bisschen verspannt und habe mir schwer getan, loszulassen und in den Schlaf zu finden. Und dann kam mir die Idee, ich weiß auch nicht warum, mir meine Wirbelsäule vorzustellen. Meine Wirbelsäule und mein Becken, weil ich auch so ein bisschen mit dem Kreuzbein wieder Probleme habe. Es ist meine Achillessehne und durch meinen Umbau und das viele Streichen und so krumme Haltung wird es natürlich nicht besser. Und dann wurde das sofort komplett anders. Und ich dachte mir, ja, schau, das ist wieder... Ja, es wäre jetzt eher Franklin-Methode gewesen. Es ist jetzt nichts, was mir jemand in der Spiraldynamik oder so mitgegeben hat, aber das habe ich eher durch Alexander Technik bei der Uschi Hartberger jetzt... hätte ich jetzt mitbekommen können, bin ich jetzt intuitiv selber drauf gekommen. Aber das ist so, das war so spannend und dann dachte ich mir, ja, das kann, also es hat mein Kopf sich so erklärt, das kann sich auch nur ja dann wirklich irgendwie was verändern, wenn ich es wahrnehme, wenn da der Scheinwerfer hingerichtet wird und wenn ich mal so spüre, ah ja, da ist ja eine Wirbelsäule in mir drin und da sind Beckenknochen oder zwei Beckenknochen schaufeln in mir drin, ne? Genau, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich immer wieder so in diesem, oh, es fühlt sich so doof an und ich kann nicht loslassen und was ist irgendwie, also es war sehr hilfreich.
Ja, also das ist ja schon ein anatomisches Bild gewesen, ne? Gar kein einfaches, metabolisches, ja.
Nee, ich habe schon meine, also ich wusste, wie viele Wirbel und ne, also das ist ja jetzt nochmal anderer Hintergrund, aber das muss man ja gar nicht wissen, muss ja jetzt nicht wissen, wie viel Halswirbel ich habe. Aber nur allein so den, oder? Das zu spüren und wahrzunehmen, ah ja, genau, da ist ja in meinem Körper drin, ist ja diese Wirbelsäule, die ist ja tatsächlich da und die bewegt sich ja auch. Und auch wenn ich so krumm da sitze, dann ist die ja auch krumm da. Und das ist ja auch okay. Es ist jetzt nichts, ne, weil man verurteilt sich ja dann ganz oft und denkt sich so, jetzt sitze ich schon wieder so krumm da. Aber dann beginnt wieder dieser negative Selbstdialog. Und ich hatte so die Idee, aber die Wirbelsäule ist ja trotzdem dann, die macht es mit und die kann das, rein theoretisch, kann die alles.
Ja, und es ist überhaupt nicht schlimm, krumm zu sitzen, wenn ich nicht den ganzen Tag so bin. Ja. Die Wirbelsäule ist ja für Bewegung gemacht und nicht für Haltung. Deswegen finde ich auch das Wort Körperhaltung nicht so gut. Ich vermeide es eigentlich, weil man immer damit ein Festhalten vielleicht assoziiert. Mhm. Also merkt euch, Wirbelsäule ist für Bewegung gemacht und man darf sich in unterschiedlichen Richtungen, in unterschiedlichen Positionen vielleicht durch den Alltag bewegen. Mhm. Die beste Position ist immer die nächste.
Sehr gut, das ist ein guter Satz. Die beste Position ist immer die nächste, dann bleibt man nicht stecken. Bei dir, wenn ich jetzt zu dir in eine Franklin-Methoden-Stunde gehen möchte, dann kann ich das offline und online, oder?
Ja, also offline in Zwickau direkt, wenn jemand dabei ist. Das ist unter der Woche. Ansonsten gebe ich auch ab und zu Workshops oder man kann mich einfach buchen. Je nachdem, für Gruppen reise ich auch mal weiter. Ja. Online gebe ich viele Workshops, beziehungsweise zum Beispiel einen 6-Wochen-Kurs, einen 4-Wochen-Kurs. Da einfach mal auf meine Internetseite schauen oder in meinen Newsletter eintragen. Meine Termine sind noch nicht komplett fürs ganze Jahr online, aber im Newsletter kriegt man immer alles mit und im Newsletter kriegt man auch jedes Mal eine kleine Übung mit. Also es ist, ich nenne es Entspannungspost, weil da nicht nur die News drin sind, sondern ich möchte eigentlich immer einen kleinen Hint oder eine kleine Mini-Übung mitgeben für den Alltag.
Ja, ja, einfach Inhalt weitergeben. Ja. Sehr schön. Cool. Wie lange dauert so eine Stunde? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, je nachdem, wie viel man Lust hat. Oder? Jetzt gebe ich einen Kurs, der dauert zum Beispiel nur eine halbe Stunde. Das ist konstruktive Ruhe. Man liegt einfach nur am Boden, stellt sich innere Bilder vor. Die meisten Kurse, die ich mache, dauern so eine Stunde. Da kann man noch gut einfach auch Inhalt mitgeben, Bewegungseinheiten, auch Entspannungseinheiten. Aber auch 1,5 Stunden gehen wunderbar. Also es ist alles dabei und jeder kann was finden. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es auch 10-Minuten-Videos, dann aber allerdings eher so mit Musik und Bewegungsimprovisation. Da habe ich jetzt weniger dieses präzise Wissen von der Anatomie. Das gibt es in meinen Kursen dann.
Okay, okay. Und das Letzte, was mich noch interessiert hätte, bei dir, was ich jetzt so das Gefühl hatte, auch im Gespräch mit dir, bei dir ist es schon viel, was eher so ins Loslassende geht oder ins Weitende, ins Weiterwerden. Das war ja auch so deine erste Erfahrung, die du damit hattest. Gibt aber auch, glaube ich, Franklin-Lehrer, die viel so auf, nicht jetzt auf Krafttraining gehen, aber schon einen gewissen Muskeltonus bearbeiten, so, oder?
Ja.
Also Franklin-Methode ist auch da noch ein bisschen variabel, je nachdem, wer es anwendet und unterrichtet.
Richtig. In der Ausbildung lernt man eigentlich nur, wie man Anatomie weitergibt, wie man da eine Stunde plant, das kann man selbst entscheiden. Also es ist nicht so wie im Yoga-Unterricht, ich habe diese ganzen Asanas, die reihe ich aneinander, sondern ich habe jetzt das Wissen, okay, so funktioniert das Schultergelenk. So, wie vermittle ich das jetzt an die Gruppe, die jetzt zu mir kommt? Sind es Kinder, mache ich es ganz anders. Mache ich viel mehr mit vielleicht Tüchern oder mit Bällen oder mit was zum Anfassen. Erwachsene vielleicht eher mit mehr Zahlen, Daten, Fakten. Genau. Und manche Lehrer nehmen eben viel mehr diese Bänder her für Widerstand oder mit den Bällen kann man ja auch viel auch Kräftigungsübungen machen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die zu mir kommen, eher nach Entspannung suchen, mental und körperlich. Deshalb versuche ich quasi eher, den Körper in Balance zu bringen. Ich meine, wenn man das Wissen über den Körper hat und geht dann in den Sportkurs, kann ich dort auch die Übungen ganz anders ausführen. Ich finde, so Sportkurs, das gibt es bei uns zumindest hier wie Sand am Meer. Aber Entspannung und wirklich diese Balance in den Körper kriegen, das macht dann eben ich.
Ja, 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 und auch zu spüren, wo der Muskel so hin will, ne? Wo das eigentlich sich hinbewegen darf, also diese Räume auch zu öffnen. Ich glaube, das ist, würde ganz vielen Sportkursen auch gut tun. Ich hatte das auch in meiner Spiraldynamik-Ausbildung tatsächlich nochmal durch meinen Alexander-Technik-Hintergrund, hatte ich schon auch so ein paar Fragen und dachte mir, oh, das hätte ich da gerne noch beantwortet. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin bei Spiraldynamik erst Level Basic und ich kann dann noch weitere Fort- und Ausbildungen machen. Wahrscheinlich kommt das dann noch dazu. Also das gibt auch ganz viele Spiraldynamiker, die mit solchen Dingen arbeiten wie du. Aber ich habe es ein bisschen vermisst. Und deswegen habe ich vorhin gemeint, das ist so eine schöne Kombination. Wenn ich weiß, so die Spiraldynamik, die ausrichtende Funktion und die Funktion von der Franklin-Methode und dann noch die inneren Bilder, es macht ein gutes Gefühl. Es klingt gut für mich, ja. Sehr schön. Okay. Kurz auf the record. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was noch mit rein müsste? Innere Bilder, wo geht's hin? Fällt dir noch was ein?
Nee, wir haben jetzt wenig über Musiker geredet, aber macht ja nichts.
Nö, kommen wir ja noch.
Ja.
Kommen wir jetzt am Ende noch quasi den Bogen zu den Musikern noch schlagen, warum das so für die so gut ist.
Ja.
Ja, ja, okay. Und als so abschließenden runden Bogen vielleicht können wir jetzt nochmal ganz kurz rausarbeiten, warum das dann eigentlich gerade für Musiker so gut ist, aus deinem Erfahrungsschatz auch nochmal raus. Warum ist Franklin-Methode für Musiker so richtig gut?
Ja, weil es eben so eine große Toolbox hat. Jeder kann sich das rausnehmen, was er braucht und dann auch, also entweder für sich selbst einsetzen, um, wie meine erste Erfahrung war, präsenter auf der Bühne zu stehen, Und wirklich, also wir brauchen den Körper. Ohne Körper können wir kein Musikinstrument spielen. Und wenn ich Lehrperson bin, dann eben auch dieses Wissen, dieses Körpergefühl an meine Schüler weiterzugeben. Also das ist mir halt ein großes Anliegen. Und es ist einfach. Es ist total leicht. Ich habe innere Bilder immer dabei. Ich muss nicht da jedes Mal in den Kurs gehen, sondern ich stelle mir das vor und zack, ich kann üben. Die Bälle kann ich immer mal schnell irgendwie einstopfen. Mit den Bällen kann ich ganz schnell Lockerungsübungen machen, mich aufwärmen, meine Hände wach machen. Zwerchfell, Füße sind auch ganz wichtig. Ja, es ist einfach, schnell zu machen und man muss nur wissen, wie es geht.
Ja, super. Sehr gut, kurz und knackig. Ich habe zum Abschluss noch, wie du jetzt gesprochen hattest mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen, hatte ich noch das Bild, ich hatte mal in der Rolfing-Stunde, hat der Rolfing-Lehrer mal den Test mit mir gemacht und hat gesagt, dass ich mir vorstellen soll, meinen Arm, also ich sollte meinen Arm zur Seite nach oben heben. Und dann hat er gesagt, und jetzt stell dir mal vor, dein Arm, deine Hand wird an einem Faden nach oben gezogen. Ne? Und ich habe dieselbe Bewegung gemacht, aber mit der Vorstellung, es wird an einem Faden nach oben gezogen. Und dann hat er gesagt, und jetzt dasselbe nochmal, und stell dir vor, deine Hand wird jetzt von unten von einem Stab nach oben geschoben. Und es waren drei komplett unterschiedliche Bewegungen. Und ich, irgendwann finde ich jemand, der das mit mir austestet und mit mir irgendwo in einem Labor mit so einem neurologischen Messgerät sich anschaut, warum, was im Hirn da anders passiert und was da die großen unterschiedlichen Zusammenhänge sind. Ich finde das hochspannend, hochinteressant und das ist wahrscheinlich auch was da wieder für die Franklin-Methode. Wen es interessiert, wenn es jemand bei der Franklin-Methode gibt, der da so nerdig drauf ist wie ich. Könnte euch auch interessieren.
Also ich finde es auch super spannend und ich benutze tatsächlich immer verschiedene Bilder, wenn es jetzt um einen Knochen geht oder ein Gelenk zum Beispiel. Innere Bilder, äußere Bilder in verschiedenen Richtungen. Also so wie du es gerade beschrieben hast, jedes Mal spüre ich was anderes, obwohl ich die gleiche Bewegung mache. Ja. Ich stelle mir einfach was anderes vor und die Bewegungsqualität verändert sich.
Ja,
super spannend. Ich finde es auch jedes Mal wieder erhellend. Egal wie oft man es macht, es fühlt sich immer anders an.
Ja, also es ist vielleicht auch als Information für euch da draußen, es ist nicht lapidar und unwichtig, was ihr zu euch selber sagt und vielleicht auch, wenn ihr Pädagogen seid, zu euren Schülern sagt. Also man muss jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber man kann schon mal drüber nachdenken, was benutze ich denn eigentlich für Wörter und für Bilder und auch mal gucken, was macht mein Schüler denn genau mit meinen Bildern oder meinen Worten, die ich mitgebe. Vielleicht sind die ja gar nicht so passend. Also da kann man auch wieder ein bisschen mehr eine Beziehung vielleicht auch zu seinen Schülern aufbauen
und ein bisschen mehr. Oder andersrum, hat der Schüler vielleicht noch tolle Bilder?
Ja, genau, total cool, super. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ja, richtig, werde ich meine auch mal fragen.
Ja, spannend.
Okay, Verena, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das erhellende Gespräch und wir sehen uns im nächsten Labor.
Ja, ich bin auf jeden Fall dabei.
Sehr cool. Wenn es da draußen von euch irgendjemand gibt, der da schon mehr dazu weiß, oder vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen Neurologen, der zuhört, melde dich gerne bei mir. Ich bin hoch interessiert. Wunderbar. Dann bleibst du mir natürlich aber noch kurz erhalten für meine letzte Frage.
Na klar.
Weißt du Bescheid über dich? Ich habe dich gar nicht gefragt über die letzte Frage, ne? Meine letzte Frage, die ich allen stelle, was ihre Version von einem gesunden Menschen Musiker ist. Jetzt habe ich dich ein bisschen überrumpelt damit.
Ach so, doch, ja, ich höre ja deinen Podcast.
Ja.
Aber ich wusste es nicht.
Okay. Das ist tatsächlich die letzte Frage.
Okay.
Also überrumpeln tue ich dich jetzt natürlich ein kleines bisschen, wie die meisten, mit meiner letzten Frage. Nämlich, was deine Version von einem gesunden Musiker, / Menschen oder beidem ist.
Ein gesunder, also du sagst es ja schon, ein gesunder Musikerin sollte natürlich vielleicht mit einem gesunden Körper musizieren. Ja, und meine Vision ist eigentlich, dass alle, die mit ihrem Körper arbeiten, das sind auch MusikerInnen, ein Körpergespür, ein Körpergefühl entwickeln, das so von innen herauskommt. Also, dass man seinen Körper, wie soll ich das sagen, so spüren kann, wie er ist. Ich kann das so stehen lassen. Also das ist das, was im Moment da ist, dass ich das wahrnehmen kann, ohne das Gehirn zu überfordern. Das kann ja nicht immer alles so sagen, eigentlich, es nimmt es wahr, aber wir verstehen das nicht. Mhm. Oder? So ist es doch. Dass wir aber es trotzdem unterbewusst spüren können. Also auch wenn ich jetzt so da sitze, kann ich spüren, wie mein großer Zeh locker ist oder ist der verkrampft.
Ich verstehe, was du meinst. Ich würde es mir so erklären, vielleicht einfach diese Bewusstseinstaschenlampe, dass dieses Lichtfeld ein bisschen größer wird vielleicht, dass ich ein bisschen mehr wahrnehmen kann oder weiß, ich kann mit meiner Taschenlampe an andere Orte hinleuchten.
Das ist schön,
das ist ja. Das ein bisschen?
Ja, genau, das ist es.
Ja, genau. Okay. Damit schönen Abschluss gefunden. Ich danke dir fürs schöne Gespräch.
Danke
und
dir.
Gute Zeit.
Und dir auch, danke.
Und wieder geht ein schönes Gespräch zu Ende. Ich und Verena sind aber weiterhin in Kontakt und planen noch ein paar weitere Dinge miteinander. Wenn ihr darüber informiert bleiben möchtet, dann könnt ihr gerne auf unseren sozialen Kanälen vorbeischauen oder in die jeweiligen Newsletter eintragen. Denn wir haben jetzt gerade mal den großen Zeh in ein Meer der menschlichen Komplexität von all unseren Systemen gesteckt. Und ich bin, wie einige vielleicht schon mitverfolgt haben, vielfältig am Vernetzen und Kontakte knüpfen. Mit anderen Musikern, Therapeuten, Ärzten und vor allem den Menschen dahinter, die ihr Wissen miteinander bündeln möchten, um so vielleicht zu einem gemeinsamen, neuen Konsens und Verständnis zu kommen. Und natürlich werde ich mit diesen Menschen auch gemeinsame Folgen gestalten. Und ich kann euch sagen, da steckt so viel neues und bisher unbeachtetes Potenzial drinnen, dass mir fast schon der Kopf raucht bei so vielen neuen Synapsen, die da entstehen. Jetzt könnt ihr euch aber erstmal eingehender mit der Franklin-Methode und Verena beschäftigen. Sie hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, auf dem ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Ich verlinke wie immer alles in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auch riesig, wenn euch diese Folge und vielleicht auch eine andere gefallen hat und ihr etwas Nützliches für euch mitnehmen konntet. Sollte dem so sein, dann unterstützt mich doch gerne, indem ihr dem Podcast eine positive Bewertung gebt oder ihn gerne mit anderen teilt. Das erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht gerade ein bisschen Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Nun aber genug. Ich wünsche euch zum Abschluss wie immer gesunde Töne. Bis zum nächsten Mal. Eure Veronika.